sonst hilft ihr ein Sozi. Etwa zwei Monate später, am 1. Mai, war auf dem Platzspitz eine Aktion mit Leuten von der GAS, die ein Konzert gemacht haben gegen die Repression auf dem Platzspitz. An diesem Tag war am Morgen früh der Spray über Spray, 1. Mai, alle fixen tot. Und das ist ungefähr ein Spannungsfeld zwischen zwei Glaubenskriegen, die laufen. Einsteils die Leute, die am liebsten Fixer und andere Randgruppen auf der Gasse in Heim, in Knast, in Psychiatrie oder besondere AIDS-Einrichtungen gesächtet. Andererseits der Staat, der jetzt 15 Jahre lang eine Drogenpolitik betrieben hat, die vor allem ein Merkmal hat, immer mehr natürliche Nischen gehen zu oder sind zugegangen. Auf dem Weg zu dieser Zeit, wie wir sie heute haben, sind ungefähr ein Dutzend Lokale in der Innenstadt, im Dörfli, sind zugegangen unter der Begründung des Drogenkonsums. Es hat Plätze gegeben, die geräumt worden sind. Ich bin heute zum Beispiel, als ich hier rausgekommen bin, wieder an der Riviera, an dem See unten gewesen. Und die Riviera ist einfach eine tote Zone. Nach dieser Räumung von einer 15-jährigen Tradition getraut sich nicht einmal mehr jemand dort abzusitzen. Und wenn ein Grüppli dort absitzt, dann müssen sie rechnen, dass sie kontrolliert werden. Auch heute noch gehört zur Tradition, all die gerühmten Plätze und Beizen, die teilweise sich geändert haben, von der Fahndungspatrouille der Stadtpolizei regelmäßig täglich abzufahren. Dass auch ja niemand mehr zurück an die alten Plätze geht. Das ist auch noch für sich eine deprimierende Aussage, wenn man das so beobachtet. Und ein Beispiel, wie das anders könnte sein, habe ich zum Beispiel das letzte Jahr in Berlin erlebt, wo es zum Beispiel in Kreuzberg etwa 100 verschiedene Kneipen gibt, wo irgendwelche Leute, die initiativ sind, wenn irgendwo noch jemand in den Laden zugeht oder das Lokal zugeht, ein Beizli machen und dort sehr viele Leute in diesem Quartier eine Heimat finden. Jeder von diesen Beiz hat zwei, drei Original, die bei uns schon längstens in der Psyche oder mindestens so einer Beiz ausgerührt würden. Dort heisst es aber, wenn so jemand nicht erscheint, fragen sich die Stammkunden, die dort verkehren, ja, was ist jetzt heute mit dem Hans? Hat jemand gesehen, was mit ihm passiert ist? Und die Leute merken, wenn so jemand fehlt. Bei uns merkt man das nicht mehr, wenn Leute fehlen. Irgendwo in der Beiz. Jeder Alki hat seinen Quartiertreffpunkt um die Ecke. Es werden Jugendhäuser, Jugendtreffs, Treffpunkte für Junge werden geschlossen und es gibt keinen Ersatz, außer sozialverwaltete Räume. Das ist eigentlich die Hauptkritik, die ich heute hier rein will richten, an die zahlreichen Leute, die in solchen Institutionen arbeiten, sich zu überlegen, warum das für viele Leute auf der Gasse, für viele Leute, die an den Rand gedrängt sind, Sozialarbeiter ein Schimpfwort ist. Etwas, was mit dem einhergeht, ist gerade jetzt in dieser Zeit, wo sehr viel Zeugs läuft, sehr viele Informationen zum Thema Drogenpolitik, sind all die Leute, die zum Beispiel noch nicht fixen. Die Stadt bietet wohl Überlebenshilfen an, ganz gezielt auf Zielgruppen Fixer und Fixerinnen. Und eine riesengroße andere Szene von Aussenseiter oder auch zu Aussenseiter gemacht worden sind in den letzten Jahren, die sind kein Faktor in dieser Planung. Die sind dann eine Planung, wenn sie täglich am Rondell auftauchen. Es hat das letzte Jahr Leute gegeben, im Zusammenhang mit dem 1. Mai, die ungefähr zwei Monate lang, Samstag für Samstag, kreative, gewaltfreie Aktionen gemacht haben in dieser Stadt. Leute, die auf der Gasse leben, einen am Platzspitz, tagtäglich am Silke stehen, die teilweise Lehre machen, aber die heim Familienprobleme haben. Die Leute sind sehr schnell zum Schweigen gebracht worden. Es ist so weit gegangen, dass nachher 16, 17-jährige Jugendliche vom Staatsschutz, das ist das Büro S, wo vor allem in den 80er Unruhezeit öfters zu reden gegeben hat, durch ungesetzliche Handlungen, Solche Jugendliche sind nachher von diesem Staatsschutz beschattet worden. Nur, wie sie gefordert haben, Räume, zum Beispiel nach wie vor aktuell, das Kaffee im Drahtschmiedli, das zu ist. Sie haben das Sozialamt besetzt, sie haben das Brückli angemalt, sie sind einen Tag an der Rivi, sie sind einen Tag am Paradeplatz und sie sind einen Tag auf der Globuswiese gewesen. Das hat gelangt, sie als Staatsfind einzustufen. Und da sind wir eigentlich beim Grundproblem von der heutigen Drogenpolitik. Solange die Stadt oder unser vom 80er Jahr geschädigter Stadtrat Angst hat vor jedem Zentimeter Freiraum, wo Gruppen fordern, um ihre Anliegen selber in die Hand zu nehmen, solange so Gruppen und solche Ideen gleichgestellt werden wie kriminelle Handlungen oder staatsgefördert, solange wird die Gassenszene anwachsen. Und solange leben wir mit der Realität, dass wir jedes Jahr Freunde verlieren. Ich bin etwa die gefragt nach der Motivation von meiner Arbeit. Es ist jetzt immer das Jahr, das 21. Jahr, dass ich mich befasse mit Situationen auf der Gasse oder mit Gruppen am Rand dieser Gesellschaft laufen. Und ich muss sagen, dass ich von meinem Hintergrund, also als ich in die Stadt Zürich komme, mit 19 Jahren, habe ich 16 Jahre Heim hinter mir gehabt und habe die heile Welt da nicht vorgefunden, wo man mir in diesen 16 Jahren wollte beibringen. Meine Arbeit ist darum auch ein Kampf für mein Überleben und das heisst kompromisslose Solidarität.
Soweit das Einleitungsvotum von Theo Bünzli. Ihr hört immer noch eine Sendung im Rahmen von der vergangenen Zürcher Drogen- und Gassenwoche Gassa Nostra, nämlich Dokumentation von der Podiumsveranstaltung Sozialkilbi. Als nächstes gehört ihr Conny Kranich.
Als ich einen Urs seinen Brief bekommen habe, ist es mir ähnlich gegangen wie der Ivano. Ich habe im Moment nicht recht gewusst, was der Urs eigentlich gerne von uns als Eingangsstatement wette. Ich habe mir dann überlegt, in meiner Rolle als Strafverteidigerin, mit was ich, vor allem wenn ich drogenabhängige Leute vertrete, mit was ich da konfrontiert worden bin, auch. Also, weil ich schon ein paar Jahre in diesem Beruf jetzt doch arbeite und einen gewissen Wandel meine können wahrgenommen zu haben. Wenn ich Strafrichter in erster Instanz, das sind Bezirksrichter, die ich ja meistens erstinstanzlich, meistens auch letztinstanzlich auch zuständig sind für die kleineren, sogenannten kleineren Drogenfälle, allenfalls einmal als Obergericht, dann stelle ich je länger je mehr fest, dass ich mit zwei Eindrücke konfrontiert wird. Es hängt dann immer ein bisschen von der Person vom Richter oder von der Richterin ab. Das eine ist der Eindruck, man will sich festheben am Glauben, dass mit Repression, dass mit Strafe das Verhalten, das süchtige Verhalten zu verändern sei. Und ich komme dann häufig den Eindruck über, dass die Ausfällung von der Strafe einzig und allein dazu dient, das Gefühl von Ohnmacht bei dem Richter ein bisschen in Schranken zu halten und die Welt wieder regelbar und überschaubar zu machen. Das andere, das habe ich jetzt in jüngerer Zeit doch auch schon erlebt, ist, dass während der Verhandlung in der persönlichen Befragung vom Anklagten Drogenabhängigen, wenn zum Beispiel die Frage auftaucht, ist, ja, aber wieso finden Sie denn keine Wohnung? Oder ja, was machen Sie denn den ganzen Tag? Auf das relativ verständnislose Schweigen von einem Anklagten eine eigentlich sehr betretene Ruhe in so einem Gerichtssaal eintreten. Und so weit geht das bei der Ausfällung von einem Urteil fast einen entschuldigenden Unterton, dass man noch überhaupt zu einer Verurteilung kommt, mitschwingt. Ich habe mich dann schon ein paar Mal gefragt und im persönlichen Gespräch mit Richterinnen und Richtern erlebt man das ja auch, wieso eigentlich das Unbehagen, das Wissen darum, dass die Strafjustiz sicher absolut keine Lösung ist, im Gegenteil, die bekannte Verelendung ja noch zusätzlich fördert, wieso dann nicht die Richter auch mal sich offen weigern, überhaupt das Strafgesetz zur Anwendung zu bringen. Ich glaube, das ist eine Hoffnung und eine Utopie, die ich einfach habe. Ich denke, Das wird vermutlich nicht passieren. Aber, und da denke ich, das ist eine andere Ebene. Man hört ja immer wieder, also vor allem von denen, Berufskollegen von mir, die die repressive Linie vertreten, dass man ja auch die Prohibition nicht könne, oder Prohibition nicht könne haben, weil, wir, weil die Schweiz internationale Verträge gebunden sei und deshalb Betäubungsmittel gar nicht könnte freigeben. Das ist, würde ich meinen, ein bisschen eine Verkürzung von dem, was heute eigentlich doch möglich wäre. Und ich denke, ich will auf das mal aufmerksam machen, dass ich die Runde werfe. Es ist wirklich so, dass die Schweiz einem Einheitsübereinkommen von 1961 angeschlossen ist und dass demzufolge die Freigabe der Betäubungsmittel, also vor allem von Heroin, in der Schweiz grundsätzlich nicht möglich ist. Es wäre aber möglich, so einen Vertrag aufzukünden. Allerdings glaube ich da nicht, dass wir da in unserem Parlament eine Chance hätten, dass das überhaupt durchkäme. Aber, und das scheint mir entscheidend zu sein, haben auch die internationalen Verträge einen Vorbehalt gemacht zugunsten von nationalen Gesetzgebungen. Das heisst, es obliegt dem jeweiligen Staat in seiner nationalen Gesetzgebung, also es wäre bei uns das Betäubungsmittelgesetz, festzuhalten, dass unter gewissen Bedingungen zu medizinischen Zwecken Betäubungsmittel abgegeben werden können. Das ist ja, wie Sie alle zusammen wissen, wird das bereits praktiziert. Methadon ist nichts anderes als ein Betäubungsmittel. Und es geht mir jetzt nicht darum, die Richtlinie zu diskutieren, sondern nur mal die grundsätzliche Möglichkeit von dem, dass eben Opiate durchaus abgegeben werden könnten. Wenn wir Heroin jetzt im Speziellen anschauen, dann haben wir auch da einen Artikel im Betäubungsmittelgesetz, der sogar ausdrücklich vorsieht, dass es im Prinzip, zwar mit einer Ausnahmebewilligung vom Bundesamt für Gesundheitswesen, grundsätzlich möglich wäre, dass man Heroin zu medizinischen Zwecken eben auch könnte abgeben. Und da möchte ich eigentlich meinen Kolleginnen und Kollegen, jetzt vor allem von der Strafjustiz, doch einmal die Frage stellen, weshalb sie eigentlich nicht, weshalb sie den Gesetzesartikel mit so einer Konsequenz übersehen oder mindestens in der heute laufenden Diskussion nicht einbringen und vielleicht den auch einmal kurzfristig mindestens, was die gesetzliche Grundlage betrifft, einmal zur Anwendung bringen könnten, sodass man auch von der gesetzlichen strafjustiziellen Seite her wirklich einmal einen anderen Zugang zu dieser heutigen Drogenpolitik könnten finden. Ich muss ja nicht aufzählen, ich glaube, das kann ich als bekannt voraussetzen, dass die Betäubungsmittelrevision vom 75, also die heutigen Strafbestimmungen, die zur Anwendung kommen, das dazu mal erklärte Ziel von der vor allem Herren Staatsanwälte, ja nicht erfüllt haben. Sie haben seinerseits gehofft, dass man damit den Schwarzmarkt völlig unterbinden könne, dass durch das keine illegale Drogen mehr konsumiert werden. Und ich kann das nur mich anschliessen an dem, was schon zwei, die vor mir geredet haben, ja gesagt haben, dass es darum geht, die Schwarzmarktsituation grundsätzlich einmal zu unterlaufen, zu unterbinden, damit wir überhaupt einen neuen Zugang haben zu der ganzen Problematik. Das ist so der erste Einstieg.
Merci vielmals.
Das war Conny Kranich. Wir hören jetzt André Seidenberg.
Ich möchte ja das anschliessen, was Conny jetzt gerade gesagt hat. Was mich sehr beeindruckt, ist, wie sehr ich in meiner beruflichen Tätigkeit durch Ideologien bestimmt wird, die außerhalb vom Verhältnis vom Arzt und Patient formuliert worden sind. Es ist kaum ein Bereich, der dermaßen unkritisch durch Mediziner einfach irgendwelche Richtlinien ausgeführt werden, wie im Bereich von der Drogenkonsumenten, von der Betreuung von Drogenkonsumenten. Es geht so weit, dass der Staat via Kantonsarzt uns Therapien im Detail vorschreibt. Es wird minutiös geregelt, wie wir mit dem Patienten sollen umgehen, welche Inhalte das Gegenstand von der therapeutischen Beziehung soll sein. Das ist etwas, das nie hinterfragt worden ist. Es hat sich da einfach der Machtwille von einer bestimmten Art von Psychiatrie umgehemmt können etablieren. Die Psychiatrie hat sich sehr schlecht legitimiert als medizinische kompetente Faktor. Die Psychiatrie ist ausgegangen von einem absoluten Gesundheitsbegriff. Sie haben sich orientiert daran, dass ein vollkommenes seelisches Wohlbefinden soll hergestellt werden. Sie haben sogar einen Teil von der WHO-Definition vergessen, wo heisst, dass Gesundheit soll ein vollkommenes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden darstellen. Man kann natürlich auch diesen Begriff sehr hinterfragen. Es ist nichts anderes als Ausdruck von einer weltweiten Ideologie, dass Gesundheit etwas objektiv definierbares ist, dass das Bedürfnis der Menschen objektiv definierbar soll sein, dass es Leute gibt, die wissen, was gut ist für andere Menschen, und das wird mit staatlichen Zwangsmassnahmen durchgesetzt. Das ist eine weltweite Erscheinung, die nicht nur Drogen betrifft, sondern auch sonst über die WHO einen sehr unglücklichen Transporteur gefunden hat. Ich will eigentlich in der Beziehung zu einem Patienten von etwas anderem ausgehen. Das mache ich immer, versuche es immer. Für mich ist Gesundheit ein Teil von der Autonomie des Patienten. Das heisst, er definiert, was er als Gesundheit anschauen will. Und Krankheit ist dann im Gegensatz dazu Autonomieverlust. Die Funktion des Arztes besteht darin, einem Patienten Möglichkeiten zu zeigen, wie er Autonomie, also Gesundheit, wieder finden kann. Diese Art von Patient-Arzt-Beziehung wird massiv gestört durch den Staat. Es werden eben, wie gesagt, Inhalte vorformuliert und zwangsweise exekutiert mit Strafandrohungen, die existenziell sind für beide Teile. Das ist ein einer Punkt. Ein anderer Punkt ist das Verhältnis von den verschiedenen Kriegspartnern und Koalitionen im Drogenkrieg. Mir fällt auf, dass nach wie vor gewisse Linke am Gedanken festhalten und erst noch formuliert, die Linke meint, dass der Kampf gegen Sucht muss unternommen werden. Ich zweifle daran, dass die Linke das will. Ich sehe, dass ein Teil das nach wie vor will. Suchtfreiheit ist nicht etwas, das Ziel sein kann von einer Politik. Suchtfreiheit ist etwas, das jemand für sich selber bestimmen kann. Es ist möglich, dass er das nicht kann, dass er tatsächlich Kontrollverlust, Autonomieverlust hat. Selbstkontrolle ist ein Teil von der Autonomie, allerdings ein Teil, wo sich gesellschaftliche Bedürfnisse drin festgefressen haben und sicher auch wieder Autonomie bedrohlich können sein. Trotzdem ist auch Selbstkontrolle ein Teil von der Autonomie. Diese Sachen möglichst ohne Druck können auseinanderfädeln, das ist sehr wichtig in der Beziehung von Patient zum Arzt. Das wird gestört. Und ich glaube auch, dass die linke Ideologie von Suchtfreiheit einen grossen Teil daran hat. Wir können nicht vom Patienten, also ich jetzt als Arzt oder beziehungsweise wir als Publikum, als Eltern, als Verwandte, Bekannte und so weiter, können nicht verlangen, dass das und das Verhalten muss stattfinden, damit wir jemanden noch akzeptieren, weil nichts anderes steckt dahinter, dass man sagt, ja, das ist politisch nicht richtig, als dass man eben da auch Ablehnung formuliert und sagt, du gehst uns verloren, und einfach meint, er müsse die gleichen revolutionären Ziele haben, der Fixer müsse ein revolutionäres Objekt sein und so weiter. Ich möchte da mal absetzen.
Danke vielmals. Ich möchte euch allen noch mal danken. Ja, wir haben uns gut verstanden. Meine Frage. Ich hätte jetzt ein starkes Bedürfnis nach Verschnaufen, wahnsinnig viel gewesen. habe keine Atemtherapie da. Wir wollten ursprünglich eigentlich jetzt anfangen, wie es so schön geheißen, auf dem Beschreib Perspektiven zu diskutieren. Wie geht es weiter? Was jetzt? Es dünkt mich eben, es war ein bisschen viel gewesen, und ich denke, wenn jemand jetzt reagieren will, jetzt auf das, was da gesagt ist, wäre ich dafür, dass man mal das Mikrofon öffnet für euch.
Ja, ich habe mir zwei Sachen gefragt. Für meine Erfahrung vom Problem, ich habe es jetzt in den letzten 15 Jahren verfolgt, ist es doch so, dass es verschiedene Interessengruppen gibt, zum Beispiel in Zürich. Es gibt Interessengruppen, die wollen Lebensräume, nicht kommerzielle Räume. Es gibt Interessengruppen, die haben sehr starke Bedürfnisse nach Privateigentum und nach geregelten, geordneten Beschäftigungen. Und was mich eigentlich wundert, ist, dass so uns immer noch nicht gelungen ist, gegenüber dieser Taktik von diesen Gruppen mit anderen Interessen, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen plakativ sage, die ja sehr viele Lokale auch unter dem Vorwand von Drogenhandel geschlossen haben, also dafür gesorgt haben, dass der Drogenhandel noch immer hinkommt, wo man einen Raum schliessen will, wo ein Leben stattfindet, wo nicht ins eigene Bedürfniskonzept und ins eigene Gesellschaftsbild hineinpasst. Dass es uns nicht gelungen ist, uns unsere Räume zu kämpfen und dass es uns nicht gelungen ist, andere Gruppen zu finden in der Bevölkerung, andere Segmente, die teilweise auch Bedürfnisse nach so Räumen haben. Sondern dass also im Prinzip die, sagen wir mal, bürgerliche oder besitzende Gruppen in dieser Gesellschaft über die Ökonomie, über Boden, über das Geschäftsleben nach wie vor bestimmt, dass wir in einen totalen Entfremdungsprozess hineinkommen. Und ich glaube, dass der Entfremdungsprozess sicher auch eine kulturelle Ursache ist, nicht für Drogenkonsum, sondern für das Ausmaß oder für die Art, die das annimmt. Die zweite Überlegung, die mir noch eingefallen ist, ist doch die, was die Ivana gesagt hat. Ich glaube, es ist eine völlige Mystifizierung immer von der Drogen gemacht worden. Ich glaube, die verschiedenen Drogen ändern überhaupt nichts an der psychischen Verfassung von Leuten oder an ihren Problemen. Also meine Erfahrungen auch mit Fixer sind eigentlich immer die, dass sie ihre Probleme, die grundsätzlich nicht verschieden sind von meinen Lebensproblemen, auch manifestieren und haben, wenn sie völlig verladen sind. Und das findet also durch Drogen eigentlich gar keine Veränderung von der Problematik statt. Das ist eine völlige Mystifizierung von der Drogen. Und insofern bin ich einverstanden damit, dass man die Drogenpolitik, also dass man überhaupt das Thema Kriminalisierung abschaffen muss, weil das ist ja dort liegt das Problem gar nicht, bei den Drogen liegt das Problem eigentlich gar nicht. Und ja, das ist eigentlich alles.
Radio Lora 104,5 MHz, hier hört eine Sendung zu Casa Nostra. Das ist vorläufig die einzige Stellungnahme aus dem Publikum. Weiter geht es jetzt mit einer Perspektiven-Diskussion unter den Podiumsteilnehmern.
Ich glaube, es gibt schon Möglichkeiten, Veränderungen zu erreichen. Conny hat es angetönt, dass es innerhalb von bestimmten rechtlichen Voraussetzungen muss stattfinden, dort anfangen. Innerhalb von der geltenden Gesetzgebung ist es möglich, Verbesserungen von Gebrauch von Nadeln zu erreichen. Das ist zu einem grossen Teil erfolgt. Es ist eben so möglich, dass man Fixerräume hat, dass man Räume hat, wo Leute konsumieren können und den ärgsten Gefahren ausweichen. Eine Art von Fixerraum ist sicher auch der Platzspitz, das ist eine schlechte Art. Aber es hat immerhin schon die Verbesserung, dass auf dem Platz selber wenig Todesfälle, meines Wissens, in den letzten Monaten keine Todesfälle vorgekommen sind. Das ist eine Verbesserung. Es gibt Verbesserungen, indem man herangeht und versucht, legale Konsummöglichkeiten unter ärztlicher Aufsicht zu schaffen, wo auch der Stoff abgegeben wird. Eine Möglichkeit ist Methadon. Das ist aufgrund von der geltenden Gesetzgebung auch möglich, dass Methadon initiiert würde. Eine weitere Möglichkeit ist auch, dass man Morphium abgeben kann und dass man Morphium also spritzen kann unter ärztlicher Aufsicht. und auch Morphium in Retard-Form könnte in einer solchen Institution konsumiert werden. Das ist möglich, dass man das innerhalb des Gesetzes realisieren kann und das muss versucht werden. Eine andere Überlegung ist die, wie geht man vor als weitere Perspektive in der Drogenpolitik. Eine Möglichkeit ist auf der gesetzlichen Ebene, Vorschläge sind gemacht worden vom Verein Schweizerischer Drogenfachleute mit ihren Perspektiven, die jetzt, glaube ich, dann 2 Jahre alt werden. Es ist aber auch wichtig, dass man sich überlegt, mit wem kann man zusammensparen. Es gibt zweifellos auch unter den bürgerlichen Kräften in unserer Gesellschaft Leute, die eingesehen können, dass die Drogenökonomie gesamtgesellschaftlich ein Verlustgeschäft ist. Es ist eine ökonomische Überlegung. Man kann Gewerbekreise motivieren, dass sie ihre Interessen genauer wahrnehmen, dass sie erkennen, dass die Repression gegen den Drogenkonsum ihnen schadet, weil nicht ihre Probleme angegangen werden durch die Repression, nämlich die Störung, wodurch verelendete Leute für ihre Geschäftstätigkeit resultiert. Ich glaube, man kann Gewerbekreise für eine Normalisierung in der Drogenpolitik gewinnen. Man müsste das versuchen. Welche Hindernisse gibt es? Das Hindernis liegt eigentlich offen klar. Ich glaube, es ist nicht möglich, die Kritik an dieser Gesellschaft zu verbinden mit dem Drogenproblem. Das muss sich die Linke abgewöhnen. Wir müssen uns den Krieg alle miteinander abschminken. Das heisst, wir müssen aufhören zu kriegen. Wir dürfen nicht das Drogenproblem zu einem weiterhin zu einem Zentrum von gesellschaftlichem Dissens machen. Wir müssen aufhören damit. Wir müssen schauen, dass wir Normalisierung erreichen innerhalb von der gesellschaftlichen Gegebenheiten und pragmatisch Verbesserungen für die Leute erreichen.
Es gibt Möglichkeiten, etwas zu machen. Trotzdem muss ich sagen, dass mich bei allen diesen Vorstellungen auch ein Schauder packt. Das gilt nicht, solange der andere diese Sachen macht, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass irgendwann auch da die Repression wieder zuschlagen wird, dass die Psychiatrie und die Sozialpsychiatrie auch in anderen Städten sich das unter den Nägel reissen wird und dass mit diesen Methoden immer wieder neue Formen von Kontrolle, von Unterdrückung, von einem unwürdigen Leben weiter bestehen. Und dass genau diese Möglichkeiten von der Entwicklung von der, vom Bild, was Drogen sind und wie man mit ihnen umgehen kann, dass die letztlich eigentlich nicht verändert, sondern dass das zementiert wird. Die Mystifizierung vom Unheimlichen, von dem, wo man nur unter medizinischer Kontrolle darf, wo offenbar sehr gefährlich ist. Und da dagegen, ich glaube, die Wana ist es gewesen, hat darauf hingewiesen, das sind wirklich falsche Bilder. Wir kennen alle aus unserer Praxis auch Leute, die einen völlig anderen Umgang mit dem haben. Und ich denke, solche Entwicklungen werden immer auch, jedenfalls in einem breiteren Rahmen, werden sie verbaut und verunmöglicht. Auch die Anbieterung eben als Kleingewerbe, dass es quasi seine Interessen schätzt. Da muss ich sagen, ich weiss es nicht. Ich habe eigentlich, fehlt mir der Impuls, einem Kleingewerbe eben zu helfen, wie es seine Interessen besser wahrnehmen kann. Da habe ich Mühe mit diesen Überlegungen, sie mögen stimmen, ich kann das nicht.
Ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die so nicht korrumpierbar sind, wie du das jetzt darstellst. Ich befürchte, dass, wenn wir eine Chance haben, in dieser Drogenpolitik wirklich etwas zu verändern, dann muss man, glaube ich, nach Allianzen suchen. Die Allianzen sind zum Teil sehr fragwürdig. Ich erinnere an gewisse Vorstöße von der FDP. Nichtsdestotrotz, es gibt einen Aspekt von der heutigen Drogenpolitik, der gerne übersehen wird und wo ich wiederum natürlich in meiner Arbeit schon damit konfrontiert worden bin und gefunden habe, das ist eigentlich auch noch ein Aspekt. Wir wissen, dass es notwendig ist, wer illegale Drogen konsumiert, muss horrende Preise zahlen, die Wege zu